Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 27. Oktober. Heute mit den folgenden Themen. Wir alle sind Bern, so lautet der Name eines Kollektivs, das seit letzter Woche eine Fotoausstellung auf der Berner Schützenmatte zeigt. Zu sehen sind Porträts von unterschiedlichsten Menschen.
Dass die Menschen sichtbar werden, die diesen Platz beleben und denen es ein Anliegen ist, dass dieser Platz anders und neu bespielt wird.
Dann Präsidentschaftswahlen im Zeichen der Gewalt. Noch nie verzeichneten die USA dermaßen viele Übergriffe auf Medienschaffende wie dieses Jahr.
Sie sind mit Gummigeschossen beschossen worden, mit Tränengas. Und das ist etwas, was wir so noch nie gesehen haben.
Und am 29. November wählt die Stadt Bern ein neues Parlament. In unserer Wahlserie treffen wir heute Niklaus Müller von der SVP vor seinem selbstgewählten Unort in Bern.
Also ich wählte den Gerechtigkeitsbrunnen als einen symbolischen Ort, weil in der letzten Zeit vermehrt Rechtsbrüche des Gemeinderats festgestellt wurden, die nicht geahndet werden wollten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Gestern veröffentlichten die Dampfzentrale und das Schlachthaustheater einen offenen Brief. Darin fordern sie die Wiedereröffnung aller Theaterhäuser. Die beiden Berner Institutionen gaben an, über ein strenges Schutzkonzept zu verfügen. Nur selten würden sich Menschen bei Kulturanlässen mit dem Coronavirus infizieren. Auch weitere Verbände der Eventbranche wandten sich gestern an die Öffentlichkeit. Sie kritisieren ebenfalls das Veranstaltungsverbot und fordern die sofortige Umsetzung von Härtefallmaßnahmen. Der laufende Prozess dauere zu lange. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hat sich gestern für die Handyauswertung bei Asylsuchenden ausgesprochen. Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass Schweizer Behörden Handys von Geflüchteten systematisch auswerten dürfen. Die Vorlage stammt aus der Feder von SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Wie SRF News berichtet, können rund 80% der Asylsuchenden ihre Identität nicht beweisen. Rutz wolle mehr Klarheit schaffen bei Asylanträgen. Voraussichtlich in der Frühlingssession wird sich der Nationalrat mit der Vorlage beschäftigen müssen. Ins Ausland. In der Nacht auf heute demonstrierten erneut Tausende in Polen für das Recht auf Abtreibung. Laut der deutschen Zeitung Die Zeit war es der 5. Protesttag. Diese folgten auf die Entscheidung des obersten Gerichts, dass auch Abtreibungen aufgrund schwerer Fehlbildungen verfassungswidrig seien. Abtreibungen sollen demnach nur noch dann möglich sein, wenn das Leben der Schwangeren unmittelbar bedroht ist oder sie durch eine Vergewaltigung oder Inzest schwanger wurde. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hat das oberste Gericht in den vergangenen Jahren mit eigenen Leuten besetzt. Gegen die umstrittene Justizreform, welche dies möglich machte, läuft auf EU-Ebene ein Rechtsverfahren. Polnische Frauenrechtsorganisationen schätzen, dass schon jetzt 200.000 Schwangere illegal respektive im Ausland abtreiben lassen. Das höchste Gericht der USA verfügt nun über eine konservative Mehrheit. Wie verschiedene internationale Medien berichten, hat der Senat die nominierte Amy Coney Barrett bestätigt. Die 48-Jährige übernimmt den Sitz der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg. Kein einziges Mitglied der Demokratischen Partei stimmte für Coney Barrett. Da die RepublikanerInnen über eine Mehrheit verfügen im Senat, wurde sie dennoch bestätigt. Vor 4 Jahren wurde ebenfalls in einem Wahljahr ein Sitz frei am Supreme Court. Damals weigerten sich die Republikaner jedoch, den von Präsident Obama vorgeschlagenen Kandidaten zu bestätigen. Nun peitschten die RepublikanerInnen ihre eigene Kandidatin in nur 6 Wochen durch. Die Demokratische Partei hat bereits verlauten lassen, dass sie die Anzahl der Sitze im Supreme Court vergrößern werde, falls die neue konservative Mehrheit das Recht auf Abtreibung oder die gleichgeschlechtliche Ehe angreife. Schon wieder brennt es in Kalifornien. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung sei nun erneut Feuer ausgebrochen, diesmal im Gebiet um Los Angeles. Laut SRF News mussten bereits 60.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Starke Winde und Trockenheit sorgen dafür, dass sich die Brände rasant ausbreiten. In einer Koranschule in Pakistan ist eine Bombe explodiert. Mindestens 7 Kinder kamen ums Leben, 70 weitere Personen wurden verletzt. Das berichtet unter anderem die Deutsche Tagesschau. Noch habe sich niemand zum Anschlag bekannt. Und noch zum Wetter. Am heutigen Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei ca. 11 Grad. Mittwoch und Donnerstag werden grau in grau. Jeweils am Abend könnte es ab und zu regnen. Das Thermometer zeigt zwischen 10 und 13 Grad. Am Freitag könnte sich die Sonne dann ab und zu durchsetzen, bei Tageshöchstwerten bis zu 15 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Inside Out, so der Titel einer Ausstellung, die derzeit auf der Schützenmatte zu sehen ist. Gezeigt werden 64 Schwarz-Weiß-Fotografien in Plakatgröße. Kostenlos und rund um die Uhr sind die Bilder zugänglich. Wir alle sind Bern hat die Fotos auf Boden- und Brückenpfeiler gekleistert. Das Kollektiv versteht sich als eine Bewegung für Menschen, die Migration als Teil unserer Gesellschaft anerkennen. Karin Fluder ist Teil vom Café Cosmopolis, welches wiederum zu Wir alle sind Bern gehört. Sie hat die Ausstellung Inside Out mitorganisiert. Kathrin Hiss hat sie gefragt, woher die Idee dafür stamme.
Die Idee eigentlich von Inside Out, das kommt von einem französischen Künstler, das haben nicht wir erfunden. Und dieser Künstler, der hat aufgerufen zu einem globalen, partizipativen Fotoprojekt, bei dem die ganze Welt eigentlich mitmachen kann. Und die Idee dahinter ist, dass man mit Fotoporträts, die dann im öffentlichen Raum aufgehängt werden, auf ein soziales Anliegen aufmerksam machen kann.
Das soziale Anliegen, welches bei der Berner Ausgabe von Inside Out im Zentrum steht, ist die Bespielung der Schützenmatte. Ein Dauerthema seit Jahren, zuletzt weil der Verein Platzkultur sich im Frühling vom Ort zurückgezogen hat. Im Juli wurde dann eine Nutzung der Schützenmatte neu verhandelt.
Im Rahmen dieser Aktionswoche Schützkonzept, wo es ja darum ging, eben wer bespielt dieser Platz und wie soll er in Zukunft bespielt und genutzt werden, haben wir dann wie die Aktion gestartet, Gesicht zeigen für eine solidarische Schützenmatte. Also die Idee, dass die Schützenmatte zu einem solidarischen Raum werden soll, wo alle Menschen, die diese Schützenmatte beleben wollen, auch mitbestimmen und mitgestalten sollen.
64 Menschen mit unterschiedlichsten Biografien wurden damals abgelichtet. Ihre Porträts sind nun auf der Schütz ausgestellt.
Vor allem halt jene Personen, die immer wieder von Ausschluss und Diskriminierung betroffen sind. So, also das sind Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, People of Color, aber auch Menschen mit Einschränkungen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder queere Menschen. Genau, also eigentlich alle Menschen, die nicht der weißen männlichen Norm entsprechen.
Die Fotografien dieser Personen hat das Kollektiv von Wir alle sind Bären unter anderem auf den Boden gekleistert. Eine vergängliche Ausstellung also, die mit der Zeit von selbst verschwindet.
Auf dem Boden, da ist ja auch das, ist ein symbolischer Akt, oder? Den Platz einnehmen, sich zeigen auf dem Platz, also das Gesicht zeigen. Und es geht natürlich bei der Aktion einerseits um unsere Message, die wir vertreten, aber auch um Repräsentation, also dass die Menschen sichtbar werden, die diesen Platz beleben und denen es ein Anliegen ist, dass dieser Platz anders und neu bespielt wird.
Aber auch auf den Brückenpfeilern wurden die Schwarz-Weiß-Fotografien angebracht, wie Mitorganisatorin Karin Fluder erklärt.
Dort haben wir sie hingeklebt, weil es uns wichtig war, dass gewisse Porträts etwas länger bleiben. Und dort sind sie halt geschützt von Wind und Wetter. Und auf dem Platz, da war der Vorteil, dass man sie auch vom Zug her sieht, also dass das wie eine größere Ausstrahlung noch hat, als wenn sie versteckt unter der Brücke hängen.
Die ausgestellten Fotos sind groß, fast plakatgroß. Eines der Bilder ist dabei jedoch noch größer als die 64 anderen.
Da ist ein Junge darauf, der sich in einer Waschmaschine versteckt und sein Gesicht eben nicht zeigen kann, weil es ist ein Sonnpapierjunge. Und mit diesem Bild möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass das Gesicht zeigen immer noch ein Privileg ist, das nicht allen so vorbehalten ist, dass es eben auch Menschen gibt, die sich verstecken müssen. Und auch wenn man versucht, ihnen die Plattform zu geben, sichtbar zu werden, es immer noch schwierig ist, sich zu zeigen.
Seit Mitte letzter Woche ist die Ausstellung auf der Schütz zu sehen. Wind, Regen und der normale Wochenendbetrieb werden wohl schon einige Porträts in Mitleidenschaft gezogen haben. Es sei allerdings nicht die einzige Gelegenheit, die Fotos zu sehen.
Das war wie so diese einmalige Aktion. Das zeigt ja auch die Vergänglichkeit auf. Und ab nächstem Sonntag, das ist der 1. November, da werden sie im Obol halt in kleinerer Form ausgestellt sein für ein paar Monate. Da kann man diese Porträts auch noch kleiner anschauen.
Das sagt Karin Fluder vom Café Cosmopolis. Mehr Infos zur Ausstellung Inside Out gibt es auch bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Gleich geht es hier im Rabe Info um die immer grösser werdende Gewaltbereitschaft in den USA, kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Aufgearbeitet und thematisiert wird das Gewaltproblem unter anderem in zahlreichen Songs, die dieses Jahr in den USA entstanden sind. Hier ist einer davon, das ist der amerikanische Multi-Instrumentalist Namdi Okponaya mit seinem frisch veröffentlichten Track Rage. The girl is dead in the street. That's all I will see.
Rabe Info.
Rechte Gruppierungen, die Jagd machen auf Linke und People of Color, Einschüchterungsversuche vor Wahllokalen und selbsternannte Bürgerwehren. Die Gewaltbereitschaft in den USA ist kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November so hoch wie noch nie in den vergangenen Jahren. Das bekamen zuletzt nicht nur die verschiedenen farbigen Minderheiten im Land zu spüren, sondern auch Hunderte von Journalistinnen und Journalisten. Seit Anfang Jahr haben Menschenrechtsorganisationen rund 220 tätliche Angriffe auf Medienschaffende dokumentiert, Tendenz steigend. Die aggressive Grundstimmung gegen Medienschaffende wird derzeit vor allem von der Regierung Trumps befeuert. Wer nicht im Sinne dieser Regierung Bericht erstattet, wird kurzerhand als Volksfeind oder Fake News bezeichnet. Fest steht, um die Pressefreiheit in den USA stand es noch nie so schlecht wie in diesem Jahr. Die hohe Zahl an Übergriffen sei jedenfalls mehr als nur besorgniserregend, betont Juliane Mattei von der Pressefreiheitsorganisation ROG. Im Vorfeld dieser Sendung sprach sie mit mir über die aktuelle Entwicklung in den USA.
Also wir haben gemerkt, dass die Entwicklungen, die wir die letzten Jahre seit Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump beobachtet haben, sich in diesem Jahr nochmal verschärft haben. Also die Aggressivität gegenüber Journalistinnen und Journalisten ist in diesem Jahr mehr und mehr auch in körperliche Aggressivität umgeschlagen. Es gab dieses Jahr so viele körperliche Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten wie noch nie, seit wir angefangen haben, die in den USA zu zählen.
Exemplarisch für die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in den USA sind ja bestimmte Vorfälle auch am Rande von Wahlkampfauftritten von Präsident Trump. Juliane Mattei, können Sie noch etwas ausführen, was da genau vorgefallen ist?
Ja, so die jüngsten beiden Beispiele waren Wahlkampfauftritte von Präsident Trump. Da gab es ein Beispiel, wo ein Reporter vom Fernsehsender ABC verbal bedrängt wurde und gesagt wurde, er soll sich selber eine Kugel in den Kopf jagen. Also schon ja eine ziemlich krasse Formulierung, die aber gleichzeitig auch symptomatisch oder beispielhaft ist. Dann gab es ein anderes Beispiel, wo ein Mann eine Journalistin der LA Times verfolgt hat und auch andere aufgefordert hat, es ihm gleich zu tun. Das sind jetzt keine neuen Beispiele, aber in der Häufung zeigt es sich schon, ja, dass die Stimmung jetzt, wo es jetzt auf die Wahl zugeht, besonders aufgeheizt ist.
Die Zahl der Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten ist ja grundsätzlich angestiegen seit dem Amtsantritt von Präsident Trump. So zahlreich wie in diesem Jahr waren die Übergriffe allerdings noch nie, seit Trump an der Macht ist. Weshalb ist das Gewaltpotenzial denn in diesem Jahr nochmals so viel größer als in den vergangenen 3 Jahren?
Ja, wir haben quasi eine Ausnahmesituation, einerseits natürlich durch die Corona-Pandemie, andererseits durch die Black Lives Matter-Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeikontrolle. Und da bei diesen Demonstrationen hat man gesehen, dass Journalistinnen und Journalisten, die von diesen Demonstrationen berichtet haben und auch ganz klar als Presse erkennbar war, ganz viele von denen hatten auch so ein Press-Badge um den Hals oder auch einen Helm oder eine Weste auf, wo Press drauf stand. Und obwohl sie als Journalistinnen und Journalisten erkennbar waren und auch ihr verfassungsmäßiges Recht wahrgenommen haben, von diesen Demonstrationen zu beobachten, sind sie nicht nur von Demonstrierenden angegangen worden, sondern vor allem, also zu ungefähr 90%, von Polizeikräften. Sie sind mit Gummigeschossen beschossen worden, mit Tränengas. Und das ist etwas, was wir so noch nie gesehen haben. Also es gab dieses Jahr mindestens über 370 Übergriffe, die unsere Partner vom Press Freedom Tracker bestätigt haben. Und davon waren über 220 wirklich tätliche Angriffe, wo auch teilweise Journalistinnen und Journalisten schwer verletzt wurden.
Die aggressive Grundstimmung gegen Medienschaffende wird also nicht zuletzt von der Regierung Trumps auch stark befeuert. Journalistinnen und Journalisten werden von dieser Regierung und ihren Anhängern routinemäßig als Volksfeinde bezeichnet. Ihre Arbeit wird mit Begriffen wie Fake News verunglimpft. Weshalb hat denn die Regierung Trumps überhaupt ein solch starkes Interesse, die Medien derart zu einem Feindbild zu erklären?
Die Strategie dahinter ist eindeutig, dass Präsident Trump und seine Regierung Journalistinnen und Journalisten pauschal als unglaubwürdig darstellen wollen und auch ihnen unterstellen wollen, dass sie eine eigene Agenda, die ihrer eigenen zuwiderläuft, fahren. Und das sieht man ja daran, dass es zwar schon immer Auseinandersetzungen zwischen US-Regierungen und den Medien gab, und das ist auch nicht nur in den USA so, aber was unter Trump jetzt neu ist, dass es quasi keine gemeinsame Basis mehr gibt, dass es keine Übereinkunft mehr gibt, was die Fakten sind. Und dadurch befeuert halt Präsident Trump und befeuert seine Regierung das eigene Narrativ, was bei den Anhängern sehr gut ankommt.
Wir können grundsätzlich festhalten, um die Pressefreiheit in den USA stand es noch nie so schlecht wie jetzt gerade. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegen die USA derzeit auf Platz 45 von insgesamt 180 Staaten. Wird denn in den Vereinigten Staaten überhaupt noch irgendetwas getan für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten?
Also es gibt natürlich Organisationen wie uns zum Beispiel, Reporter ohne Grenzen, aber auch andere Pressefreiheits- und Journalistenorganisationen, die die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten unterstützen. Was Hoffnung macht, ist, dass gerade seriöse Qualitätsmedien wie die New York Times, wie die Washington Post jetzt in der Corona-Pandemie, aber auch schon vorher seit Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump mehr und mehr Leserinnen und Leser und auch Abonnementzahlen hinzugewinnen. Und das zeigt eigentlich, dass ja ein großer Teil des Publikums immer noch unabhängige Berichterstattung befürwortet und die auch unterstützen will.
Das waren Einschätzungen von Juliane Mattei, Pressereferentin bei Reporter ohne Grenzen.
Rabe Info. Stadtratswahlen 2020.
Am 29. November wählt die Stadt Bern ein neues Parlament. 530 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um 80 Sitze. Im Rahmen unserer Wahlserie stellen wir euch täglich eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor, deren Partei bereits im Rat vertreten ist. Die Kandidierenden treffen wir dann jeweils dort, wo sie einen Missstand beklagen, an ihrem persönlichen Berner Unort sozusagen. Niklaus Möhner von der SVP hat den Gerechtigkeitsbrunnen ausgewählt. Wilmaral hat ihn dort getroffen.
Niklaus Möhner, Sie kandidieren am 29. November für die SVP, für den Stadtrat. Wir stehen hier unten an der Kramgasse vor der Justitia, dem Brunnen der Justitia. Warum stehen wir hier?
Also ich wählte den Gerechtigkeitsbrunnen als einen symbolischen Ort, weil in der letzten Zeit vermehrt Rechtsbrüche des Gemeinderats festgestellt wurden, die nicht geahndet werden wollten. Das jüngste Beispiel ist der Bundesplatz, da wurde nicht geräumt. Man kann sich natürlich über die Gründe fragen und man kann sich auch darüber auslassen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das Gesetz sagt aber eigentlich eine klare Richtlinie und das wurde nicht vollzogen. Es gab auch früher schon Beispiele beim Willergut, dort wurde ein Bild übermalt. Ob das jetzt okay ist oder nicht, ist die nächste Frage. Zumindest waren dort Verhandlungen im Gange, die mit der Wegnahme des Bildes enden sollten, aber es gab dann eine kleine junge Gruppe, die sich entschieden hatten, das proaktiv zu lösen und einfach zu zerstören. Und ich finde das eigentlich nicht für die Zukunft weisend, dass man dort einfach die Zerstörung eigentlich hinnimmt, ohne jegliche rechtliche Konsequenz.
Das war im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung diesen Sommer in Bern.
Genau, das war in diesem Zusammenhang.
Sie haben ja gesagt, als wir den Ort abmachen wollten, haben Sie gesagt, Sie hätten drei Orte, den Justitiabrunnen, den Gerechtigkeitsbrunnen, den Erlacherhof oder die Reitschule. Sind Sie dort der Meinung, dem Gesetz werde nicht mehr genügend Rechnung getragen?
Teilweise ja, das ist meine Meinung. Und weshalb vielleicht noch die Reitschule? Dort ist es inzwischen so, dass die SVP oder auch andere Andersdenkende keinen Einlass erhalten, sie haben ein Hausverbot und eine Kulturvereinigung, die sich so nennt und eigentlich für die Gleichberechtigung, für Minderheitenschutz oder so einsteht, die sollte keine Ausgrenzung vornehmen und dort vielleicht auch den politischen Dialog sogar suchen. Und das ist eigentlich etwas überraschend, dass eine Organisation, die von Steuergeldern mitfinanziert wird, sich diese Ausnahme leisten kann. Und es wurde kürzlich, also das heißt am 15. Oktober im Stadtrat sogar wieder von der linken Seite bestätigt, dass Leistungsverträge mit rassistischem Inhalt, so war der Wortlaut, gebilligt werden dürfen. Und das finde ich eigentlich eine Katastrophe.
Inwiefern ist der Leistungsvertrag mit der Reitschule rassistisch?
Es geht nicht um diesen Leistungsvertrag, dass im Stadtrat, das war ganz allgemein ein Antrag, der die SVP stellte, dass die Stadt grundsätzlich nicht Leistungsverträge mit rassistischen Inhalten oder eben zur Ausgrenzung Andersdenkender abschließen dürfe. Das heißt nicht, dass der Leistungsvertrag mit der Deutschschule primär rassistisch ist, überhaupt nicht, sondern es heißt, dass dort geduldet wird, dass Andersdenkende ausgegrenzt werden dürfen.
Also Ihr Vorstoß zielte auf die Reitschule?
In dieser Sache ja.
Sie sind ja von Haus aus Jurist. Nun kann man sich fragen mit dieser Justitia, es gibt ein Gesetz und es gibt die Auslegung. Von dem her kann man denn sagen, wenn ein Gemeinderat oder wer auch immer einen juristischen Entscheid beschließt, dann kann man den anfechten. Man kann dafür oder dagegen sein. Es gibt immer eine Auslegung des Rechtes.
Das ist korrekt, dass es immer eine Auslegung gibt und auch geben wird. Es gibt aber, wenn es heißt bei dem Reglement über den Bundesplatz, dass keine Demonstrationen stattfinden dürfen während Sessionen des Nationalrats, dann ist das nicht auslegungsbedürftig, sondern klar.
Inwiefern wollen Sie denn, wenn Sie am 29. November gewählt werden in den Stadtrat, diesem Recht wieder zur Durchsetzung verhelfen?
Das wird ein schwieriges Unterfangen. Die Frage wird sich erweisen, inwiefern das vielleicht auch die Bürgerlichen wieder eine kräftigere Stimme im Gemeinderat erhalten. Aktuell sind ja die Positionen klar und ich hoffe, dass dort Thomas Fuchs dann reingewählt wird, damit er auch diesen Anliegen mehr Gewicht verleihen kann innerhalb des Gemeinderats.
Und im Stadtrat?
Ja, dort versuchen wir weiterhin ein bisschen Opposition zu betreiben. Mehr ist nicht drin für uns. Die absolute Mehrheit ist demokratisch gewählt, die ist sehr links, das ist so, das muss man akzeptieren, aber man darf trotzdem immer mit dem Finger auf gewisse Unannehmlichkeiten zeigen und damit nicht aufhören.
Niklaus Mörner kandidiert für die SVP für die Stadtratswahlen vom 29. November. Morgen geht es an dieser Stelle weiter mit unserer Serie zu den Berner Parlamentswahlen, dann mit Frederik Mader von der JUSO.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Radio Info von heute Dienstag, dem 27. Oktober. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über eine neue Ausstellung, die aufzeigt, wie Kinder und Jugendliche den Corona-Alltag verarbeiten. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine ganz gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.